WDR 3 Podcast. Forum.
Verehrte Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie im Namen des Goethe-Instituts, der ARD und der Zeit in der Bayerischen Landesvertretung in Brüssel zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Als wir diesen Abend geplant haben, hatten wir ein, wie man so schön sagt, zeitloses Thema vor Augen. Aber dieses zeitlose Thema ist nicht nur ein Thema, was uns in der einen oder anderen Form fast täglich begleitet. Es ist vor allen Dingen auch ein Thema, was auf der politischen Ebene seit einigen Tagen in Deutschland wieder ganz aktuell ist. In der vergangenen Woche hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gesprochen, was möglicherweise weitreichende Konsequenzen hat. Kurz gesagt, wir werden das vielleicht nachher noch vertiefen, hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass schwer und unheilbare kranke Patienten unter bestimmten Umständen Anspruch auf Medikamente zur Selbsttötung haben. Der Fall, der verhandelt wurde, ein Mann, der zusammenlebt mit einer querschnittsgelähmten Frau, die sich so gut wie nicht mehr bewegen kann und den Wunsch hatte, sich selbst zu töten, hat beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Antrag gestellt, die entsprechende tödliche Arznei zu bekommen. Dieser Antrag ist abgelehnt worden. Dagegen hat der Mann geklagt und er hat Recht bekommen. Die Reaktionen, wie immer in solchen Fällen, aber jetzt bei einem solchen weitreichenden Urteil erst recht, sind heftig ausgefallen. Der Bundesgesundheitsminister als einer der führenden Kritiker dieses Urteils hat gesagt, staatliche Behörden, er meint das Bundesinstitut, dürfen nicht zum Handlanger der Beihilfen zur Selbsttötung werden. Wahrscheinlich ist das eine Debatte, wir werden darauf zu sprechen kommen, Herr Distelmans, die in Belgien so längst nicht mehr geführt wird und nicht mehr geführt werden kann. Unser Thema heute ist um Leben und Tod, Euthanasie, assistierter Suizid und die Grenzen der Autonomie. Ich begrüße unsere beiden Gäste. Reinhard Merkel, ein früherer Kollege darf ich sagen, denn Reinhard Merkel hat 3 Jahre lang als Redakteur für die Zeit gearbeitet, lange ist es her, und dann doch noch was Ordentliches gemacht, nämlich Jura hatte er vorher schon studiert, aber dann promoviert und habilitiert, promoviert unter anderem, weil es mir so gut gefällt, darf ich es zitieren, Strafrecht und Satire im Werk von Karl Kraus, wenn ich es richtig verstanden habe, eine juristische Arbeit. Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie seit 1999 an der Universität in Hamburg, seit 2012 Mitglied im Deutschen Ethikrat. Zu meiner Rechten sitzt Wim Distelmans, Krebsspezialist, Professor für Palliativmedizin hier aus Brüssel, von der Freien Universität Brüssel und einer der, wie man dann so sagt, Pioniere sowohl der Palliativmedizin als aber auch der Sterbehilfedebatte. Wim Distelmans war 2002, als in Belgien das Gesetz zur Legalisierung aktiver Sterbehilfe verabschiedet wurde, einer der treibenden Kräfte. Heute ist er Vorsitzender der staatlichen Euthanasiekommission. Das Wort Euthanasie werden wir sicherlich noch thematisieren. Es hat für deutsche Ohren immer noch einen besonderen Beiklang und die Frage, was diese Kommission macht, werden wir auch erörtern. Herr Distelmans, lassen Sie uns ganz praktisch anfangen. Sie leisten regelmäßig Sterbehilfe, Sie führen ein sogenanntes Sterbezentrum. Können Sie uns kurz schildern, wie ein typischer Fall, so es denn so etwas wie einen typischen Fall gibt, aussieht? Welche Schritte, welche Voraussetzungen muss ein Patient, ein Sterbewilliger in Belgien erfüllen und welches ist Ihre Rolle dann dabei?
Erst en vooral, dank u wel dat u mij hier hebt uitgenodigd om mijn standpunten te komen delen.
Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ich hier eingeladen worden bin, um meinen Standpunkt kundzugeben. Ein typischer Fall von jemandem, den wir in Belgien begleiten. Also mit unserem Gesetz aus 2002. Also das Gesetz gibt es seit 15 Jahren jetzt ungefähr und wir haben da sehr hart dran gearbeitet, um das Gesetz gut zu formulieren und ich glaube, wir haben ein gutes Gesetz vorliegen. Natürlich kann alles besser, aber ein typischer Fall und ein typischer Patient, der bei uns Euthanasie bekommen kann, ist jemand, der Terminalkrebs hat, der körperlich und psychische Klagen aufweist, der wirklich schrecklich leidet aufgrund der Krankheit, die nicht heilbar ist. Und nach vielen Gesprächen mit dem Arzt kommt diese Person zur Schlussfolgerung, dass selbst palliative Hilfe nicht ausreicht und keine angemessene Lösung darstellt. Ich selbst habe von Anfang an meiner Karriere gearbeitet an der Organisation der palliativen Hilfe in Belgien. Und ich glaube, wir können stolz sein auf unsere Organisation, die wir in Belgien haben, für die palliative Hilfe. Die palliative Hilfe ist ja bekanntlich mit vier Pfeilern einhergehend: Schmerzkontrolle, dann die Psychologie der Menschen wird berücksichtigt, dann auch die sozialen Probleme werden mit eingebunden. Also ein Mensch geht verloren, ein Netz geht verloren. Und dann das Schwierigste, die Sinnfrage. Spirituelle Menschen, die sagen, warum bin ich überhaupt geboren, warum habe ich gelebt, warum habe ich zwei Kinder bekommen und jetzt bin ich hier im Endstadium und ich bin gerade mal 45. Das sind also die vier Pfeiler der Begleitung. Palliative Hilfe kann viele von diesen Problemen lösen, aber es gibt Menschen, die aus dem Netz fallen, die sagen, ich leide schrecklich körperlich und geistig aufgrund meiner Krankheit, die unheilbar ist. Und ich sagte ja schon, die Mehrheit sind wirklich terminale Krebskrankheiten. Und wenn dann mit dem Arzt gesagt wird, hier gibt es keine andere Lösung mehr, weil es ganz einfach unerträglich ist, das Leid, dann kann in Belgien der Arzt das Leben beenden. Also es heißt Euthanasie. Das ist aber natürlich ein historisch schwieriger Begriff. Das wissen alle, auch in Amerika ist das noch sehr schwer behaftet als Begriff, dieses Wort Euthanasie. Also sagen wir lieber Lebensbeendigung auf ausdrückliche Anfrage und ausdrückliches Ersuchen des Patienten, der bestimmte Bedingungen erfüllt. Also das sind die Menschen, die also Sterbehilfe bekommen können. Und wenn Sie Debatte machen in Ihrem Land, dann kann ich nur sagen, das Wort Sterbehilfe, also wir haben immer noch Euthanasie, aber man sollte Sterbehilfe, wenn man das dann gebraucht, gut definieren. Was ist das ganz genau? Also in Belgien nämlich zum Beispiel gibt es Menschen, die das Wort Euthanasie gebrauchen auch, aber in ganz anderen Kontexten. Also ich werde meinen Hund zum Beispiel hier töten lassen und dergleichen. Und das ist aber keine Euthanasie, weil der Hund da ja nicht nachfragen kann selbst. Er kann das nicht selbst entscheiden. Und solange das so durcheinander geht, ist die Debatte in der Gesellschaft besonders schwierig und bekommen wir alle möglichen Stellungnahmen, die eigentlich nicht zur Sache sind. Und es geht also wirklich um unerträgliches Leid und wirklich ausdrücklichen Wunsch des Patienten. Und dann kann also der belgische Arzt Euthanasie durchführen. Und Euthanasie heißt, der Arzt selbst gibt auch das Mittel. Es ist keine Hilfe zur Selbsthilfe, sondern der Arzt gibt das Mittel, meist über die Venen.
Langs de ader, via een bakster, de middelen toedient aan de patiënt.
An welcher Stelle genau kommen Sie als Arzt ins Spiel? Ich vermute nicht erst in dem Moment, wo das Mittel gegeben wird.
Natürlich,
es ist eigentlich deutlich, dass der Arzt, der schließlich die Euthanasie durchführt, also der Arzt ist, der den Weg zurücklegt mit dem Patienten. Und man versucht erst zu heilen. Wenn das nicht mehr geht, dann versucht man, palliative Möglichkeiten zu finden. Und wenn palliative Hilfe auch nicht mehr geht, wenn also alle Teilaspekte dann auch der Entwicklung der Krankheit des Patienten dazu führen, dass Arzt und Patient zur gleichen Meinung kommen, dann kommt man irgendwann auch gemeinsam zur Lösung, dass es keinen anderen Weg mehr gibt. Die Patienten sagen das nicht, ich möchte das, weil ich getötet werden möchte. Nein, sie sagen nicht, ich will tot sein, sie sagen nur, ich will so nicht mehr weiterleben. Und der Arzt, der dann das Ganze ausführt, kennt den Patienten seit Monaten oder seit Jahren. Er kommt nicht so von heute auf morgen erst dazu, nein.
Auf Maanden kennt, das ist nicht so, man ein Arzt, die aus der Luft kommt, und sagt, ich kann nicht schrappen, nicht an sie ausführen.
Lassen Sie mich noch einmal nachfragen, heißt das, das sind in der Regel, so wie Sie selber, Palliativmediziner, oder kann im Prinzip jeder belgische Arzt, der einen Patienten lange begleitet hat, könnte jeder belgische Arzt, der einen Patienten lange begleitet hat, am Ende zum Sterbehelfer werden?
Im Prinzip
also im Prinzip kann jeder Arzt Euthanasie ausführen. Aber auch in Niederlanden haben wir das Problem übrigens. Also gibt es da ja auch, die Ärzte kannten das anfangs nicht, die waren nicht ausgebildet. Also dass es medizinisch, technisch korrekt passiert, ist eins. Und das ist wichtig, das muss so sein. Deswegen haben wir jetzt ein Netz gebildet von Ärzten. Wir haben Ärzte ausgebildet, die dann den Kollegen helfen können, anderen Ärzten helfen können, also Hausärzte zum Beispiel. Wenn ein Hausarzt einen terminal kranken Patienten hat, dann möchte der Patient irgendwann vielleicht Euthanasie haben und der Hausarzt weiß nicht, wie das so richtig geht. Dann kann er also einen ausgebildeten Arzt ansprechen aus unserem Netz. Wir haben also diese Ärzte speziell ausgebildet, um diesem Hausarzt unter die Arme zu greifen. Medizinisch, technisch, rechtlich, mental. Und dann fühlt der Arzt sich auch getragen bei seinem Handeln. Und meist machen wir das gemeinsam. Das sind die Live-Ärzte, das heißt also Lebensende informierter Arzt. Also da haben wir 500 Ärzte von diesen Live-Ärzten, wie wir die nennen, also ausgebildete Ärzte. Und die kann man ansprechen, um halt unter die Arme zu greifen. Wenn der Hausarzt oder der behandelnde Arzt zur Euthanasie übergehen möchte, muss er auch noch Rat, verpflichtend Rat an einen Kollegen fragen übrigens. Und der Kollege bestätigt dann, der Patient ist in der Tat terminal krank und hat also schreckliche Schmerzen. Und das ist also in den Niederlanden auch so. Und diese Live-Ärzte, wie wir den nennen, sind also ausgebildet und die wissen, was gesetzlich möglich ist und was nicht und wie man mental und psychologisch umgeht mit der ganzen Frage. Sie können also dann auch diesen zweiten Rat geben oder dieses Attest sozusagen, das ja verpflichtend erforderlich ist, um zur Euthanasie überzugehen.
Es gibt das belgische Gesetz seit 2002, das heißt seit 15 Jahren. Wie viele Fälle von Sterbehilfe haben Sie selber durchgeführt?
Euthanasie ist glücklich ein Marginalproblem. Es kommt sehr wenig vor.
Euthanasie ist Gott sei Dank ein marginales Problem. Es passiert sehr selten. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Fälle es seit 2002 gibt, aber in den letzten Jahren konnten wir in Belgien Folgendes festhalten. Also 2% von allen Sterbefällen geschehen durch Euthanasie. Also 2%, das ist sehr wenig, also von allen tödlich Kranken, wenn man das vergleicht mit allen anderen Todesfällen, also wo der Arzt auch beschließt und wo der Patient dann nichts dazu zu sagen hat. Ein Beispiel. Ärzte, welche eine lebensrettende Behandlung stoppen, aber der Arzt schätzt dann ein, das hat keinen Sinn mehr, um die Behandlung fortzuführen. Derartige passieren in Belgien auch, nicht nur in Belgien, auch anderswo. Also in Deutschland, in anderen europäischen Ländern auch, dazu gibt es Studien. Und 40% von allen Sterbefällen sind Folge einer medizinischen Entscheidung. Und diese medizinische Entscheidung wird einseitig vom Arzt gefällt, also nicht in Beratung mit dem Patienten, weil der Patient nicht mehr ansprechbar ist oder nicht versteht, worum es geht, etc. Das sind also 40%. Und dann meist geht es um palliative Sedierung, dass man also jemanden künstlich ins Koma bringt, bis dass er dann spontan an seiner Krankheit stirbt. Also Sedierung ist die Dämpfung der Funktion des zentralen Nervensystems durch Beruhigungsmittel, also Sedativum. Und das ist dann auch wieder mit Polemik verbunden, also jemanden hier also mit Sedierung zu behandeln, verkürzt das Leben oder nicht, ich weiß es nicht, aber es ist eine Möglichkeit, um ein Leben zu beenden, ohne mit dem Patienten vorher darüber zu sprechen.
Also auf diese Weise haben wir Ärzte zurück eine Möglichkeit, um eine Lebensbeendigung zu tun, ohne dass wir es mit dem Patienten müssen besprechen.
Herr Merkel, wir haben von Herrn Distelmans einen interessanten und tiefen Einblick in die Praxis bekommen, die es in Belgien gibt und die in Deutschland unmöglich ist. Die Debatte in Deutschland allerdings ist mindestens so alt wie die Debatte in Belgien. Bei der Vorbereitung bin ich auf einen Text von Ihnen in der Zeit gestoßen von 1989, ein großes Dossier. Die Überschrift "Der Streit um Leben und Tod". Anlass war damals, die Älteren unter uns erinnern sich noch, die Debatte um den australischen Moralphilosophen Peter Singer. Die noch etwas Älteren erinnern sich an den Namen Julius Hacketal. der in den 80er Jahren im Wesentlichen als einer der Vorreiter, Vorläufer, aber auch sehr umstrittenen Figuren dieses Thema publik gemacht hat. Was ist für Sie selber, was ist für Sie persönlich als Jurist der Anlass gewesen, dieses Thema seitdem, seit einem Vierteljahrhundert, immer wieder anzupacken und immer wieder voranzutreiben?
Es war jedenfalls damals, 1989, die Wahrnehmung, dass die Diskussion in Deutschland, wie Soziologen formulieren würden, unterkomplex ist. Also nicht auf dem Stand der Debatte, die wir brauchen. Schon die notwendigen groben Unterscheidungen, die man machen muss, um die Probleme in den Blick zu kriegen, noch gar nicht, ist dabei die Rede von der Lösung der Probleme, wurden in Deutschland und werden bis heute regelmäßig nicht gemacht. Man kann und muss unterscheiden mit Blick auf das mögliche ärztliche Handeln, das, was wir die direkte, gezielte, aktive Sterbehilfe nennen, Tötung auf Verlangen, heißt das in der Diktion des deutschen Strafgesetzes, von einer Form, die wir indirekte aktive Sterbehilfe nennen, also am Lebensende eines Schwerkranken, werden die erforderlichen Medikamente zur Kontrolle der Leidenszustände so intensiv, so stark in der Quantität, dass sie das Leben möglicherweise verkürzen. Die Alternative wäre, den Patienten qualvoll zu Ende leiden zu lassen. Diese sogenannte indirekte Sterbehilfe wird seit je und je akzeptiert, sowohl vom deutschen Recht, gestritten wird über die Begründung, weil das eigentlich, das darf ich in Klammern als Strafrechtler gleich dazu sagen, natürlich eine vorsätzliche aktive Tötung ist. Der Arzt gibt eine schwere Morphinspritze, weil das Leiden eines Terminalkrebskranken anders nicht mehr zu kontrollieren ist. Und diese Spritze kürzt das Leben ab. Das ist eine aktive Handlung. Der Arzt weiß, dass das möglicherweise das Leben verkürzt. Das reicht strafrechtlich geredet für den Vorsatz aus. Deswegen wird gestritten darüber, wie man das legitimieren kann. Aber dass es legitim sein soll, ist Konsens. Übrigens bis zum Papst in Rom. Auch der hat nichts gegen die sogenannte indirekte Sterbehilfe. Und davon wieder muss man unterscheiden, das passive Sterben lassen. Der Arzt ist Garant, so nennen Strafrechtler das. Das heißt, er muss das Leben, solange er kann, eigentlich erhalten, aber er darf das nicht gegen das Verbot eines Patienten. Der Patient, der einwilligungsfähig ist und sagt, ich möchte nicht mehr lebenserhaltend behandelt werden, darf nicht mehr am Leben erhalten werden. Das sind die, ist eine der zulässigen Formen der sogenannten passiven Sterbehilfe. Dann kann man noch, und diese Unterscheidung machen wir vielleicht in der Diskussion heute Abend nicht, mit Blick auf die betroffenen Patienten unterscheiden, die Einwilligungsfähigen von den Nicht-Einwilligungsfähigen. Und unter den Nicht-Einwilligungsfähigen kann man wieder unterscheiden Patienten, die noch nie einwilligungsfähig gewesen sind. Das betrifft vor allem die große, relativ große Gruppe der Neugeborenen. Es gibt Sterbehilfe bei Neugeborenen und da haben sie nichts von Autonomie und Konsens. Und die Patienten, die nicht mehr einwilligungsfähig sind, etwa weil sie altersdement sind. Aber diese Unterscheidung machen wir vielleicht heute in der Diskussion eher nicht, sondern bleiben bei den Patienten, die einwilligungsfähig sind und ihr Leiden nicht mehr ertragen können. Aber die drei anderen Formen muss man unterscheiden. Und wenn Sie mich jetzt abschließend sagen lassen, was mich bei dieser Debatte gehalten hat. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, nach diesem Artikel in der Zeit, eines, so darf man das nennen, rabiaten Gegenwinds in der öffentlichen Meinung. Deutschland war damals noch nicht in der Lage, diese Diskussion wenigstens halbwegs zivilisiert zu führen. Heute sind wir das, Gott sei Dank. Wir führen die Diskussion halbwegs zivilisiert, aber immer noch unter ganz anderen Voraussetzungen als in Holland oder Belgien.
Wir werden auf die Unterschiede nochmal zurückkommen und woher die Unterschiede möglicherweise rühren. Die letzte Neuregelung im deutschen Recht stammt aus 2015, gilt seit 2016, schreibt im Grunde genommen noch einmal fest, dass aktive Sterbehilfe verboten ist und dass die so heißt es im Gesetzestext, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung strafbar ist. Also das, was wir aus der Schweiz kennen und Heißt aber mit anderen Worten auch, wenn ich es richtig verstehe, was Herr Distelmans macht, ist in Deutschland strafbar. In Deutschland würde er im Gefängnis sitzen.
Nun, was Herr Distelmans macht, ist in Fällen, wie er sie jetzt geschildert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar mehr als die Hilfe zum Suizid, nämlich die aktive Sterbehilfe, also Tötung auf Verlangen. Das ist in Belgien erlaubt unter engen und strengen Voraussetzungen, wie es auch in Holland erlaubt ist. Wir diskutieren in Deutschland nur, aber ebenfalls erhitzt, über die Frage der Hilfe zum Suizid. Die Trennlinie zwischen aktiver Tötung auf Verlangen und bloßer aktiver Hilfe zur Selbsttötung des Patienten kann hauchdünn werden, sodass sie moralisch gar nicht mehr recht verständlich ist. Um Ihnen das vorzuführen, wenn der Arzt dem Patienten ein tödliches Mittel, Natriumpentobarbital, in einem Glas mit Flüssigkeit vermischt, an die Lippen setzt, dann macht er immer noch Beihilfe zum Suizid. Die ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt. Wenn er dann das Glas kippt, sodass die Flüssigkeit in den Mund des Patienten kommt, dann kommt er an die Grenzlinie zur Tötung auf Verlangen. Aber schlucken muss immer noch der Patient. Also der Arzt darf ihm wohl die Flüssigkeit in den Mund kippen. Wenn der Patient es schluckt, ist das immer noch eine Beihilfe zum Suizid. Dagegen, wenn der Arzt eine Spritze aufzieht und sie in die Vene des Patienten injiziert, ist das Tötung auf Verlangen. Das wird in Deutschland schlechthin für verboten gehalten. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Die gesetzliche Regelung, die wir seit 2015 haben, und ich bin im Vorfeld befasst gewesen mit den Kontroversen, bin auch als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Bundestags geladen gewesen, als das verhandelt wurde. Diese neue Regelung sagt, Beihilfe erstens, Beihilfe zum Suizid ist und bleibt in Deutschland straflos. Auch die aktive Beihilfe zum Suizid ist seit über 150 Jahren straflos in Deutschland. Sie wird aber zweitens, sagt das Gesetz jetzt, dann strafbar, wenn sie geschäftsmäßig betrieben wird. Und nun muss man für Laien dazu sagen, geschäftsmäßig heißt nicht etwa gegen Entgelt. Das heißt nicht gewerbsmäßig, da machen die Juristen einen feinen Unterschied. Geschäftsmäßig heißt nur, wenn sie sozusagen mit Wiederholungswillen unter ähnlichen Voraussetzungen und in einem bestimmten Sinn organisiert gemacht wird. Alle Ärzte handeln in diesem Sinne geschäftsmäßig, auch wenn sie das etwa umsonst machen würden. Das ist verboten worden. Und meine eigene Kritik daran ist vielfältig, aber ein Punkt liegt auf der Hand. Wenn, wie der Gesetzgeber es selber festgehalten hat, die aktive Hilfe zum Suizid, die einmal geleistet wird, kein Unrecht ist, dann ist es unerfindlich. Wieso, wenn sie 2-, 3- und 4-mal geleistet wird, sie plötzlich zum Unrecht werden kann? Ein Nullunrecht, das wiederholt wird, jeder Volksschüler lernt das im Mathematikunterricht, bleibt eine Nullgröße, egal wie oft sie wiederholt wird. Der Gesetzgeber ist anderer Meinung gewesen. In Wahrheit war das Gesetz gezielt gegen die Organisationen, die wir auch in Deutschland haben. Eine ist mit einem Hamburger Namen verbunden. Der Dr. Kusch ist das. Der ist sehr unbeliebt beim deutschen Gesetzgeber und auch in der deutschen Öffentlichkeit. Aber es zielte auch gegen die Schweizer Organisationen Exit und Dignitas. Mindestens Dignitas hat erwogen, sich nach Deutschland auszuweiten. Das wollte man blockieren. Und deswegen ist dieses Gesetz gemacht worden. Geschäftsmäßig Suizidhilfe ist verboten. Im Einzelfall bleibt sie erlaubt, dem Arzt wie dem Laien.
Herr Distelmans, wenn Sie die komplizierte, das wird einem sofort klar, deutsche Debatte, Gesetzeslage sehen, aber auch die Widersprüche, die möglicherweise nicht durch den Gesetzgeber evoziert worden sind, sondern die in der Sache selber liegen, sind Sie froh, dass Sie nicht an der deutschen Debatte teilnehmen müssen?
Ich habe ein bisschen, was wir nennen, ein Déjà-vu, wenn man hier auch
Ich habe hier ein Déjà-vu-Erlebnis. In Belgien sind wir schon seit 20 Jahren in der Diskussion verhaftet. Und es ist jetzt toll, dass ich daran teilnehmen kann und dass in Deutschland halt auch da diskutiert wird und in anderen Ländern halt auch. Eine interessante Idee für Sie jetzt vielleicht, die Sie mit nach Hause nehmen könnten, ist, dass im belgischen Gesetz nicht steht, auf welche technische Art und Weise Euthanasie auszuführen ist. Das steht nicht im Gesetz, wie. Und das heißt, in der Föderalen Euthanasie-Kommission haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Und wir sind zu Folgendem gekommen. Meistens war das also intravenös, also mit Adern und so weiter. Es wird eingespritzt durch den Arzt. Aber es gibt dann auch Fälle, Leute, die sagen, ich will selber das Getränk auftrinken und selber schlucken, wie gerade beschrieben wurde. Und wenn der Arzt im Zimmer bleibt, während der Patient dann selber trinkt und er also die medizinische Verantwortung hat, dass er also eventuell bereit ist, falls der Patient irgendwie aus dem Koma wieder erwacht oder dergleichen, oder falls er erbricht oder dergleichen, also der Arzt, weil er im Zimmer ist, dann doch bereit ist, das Gute abzuschließen, also dann nimmt er auch Verantwortung und dann ist das auch Euthanasie. Also auch wenn der Patient es selber macht und der Arzt nur da bleibt für den Fall, dass doch noch Hilfe nötig ist, also weil man wieder aufwacht etc. Und wenn man dann das Getränk gibt, dann ist es doch was ganz anderes, wenn also der Arzt selber einflößt und so weiter. Wenn der Arzt weggeht, ist es ganz anders. Und dann ist das Hilfe zur Selbsthilfe, weil er keine medizinische Verantwortung mehr hat. Er hat das Getränk gegeben und ist weg. Weiß dann also nicht, was passiert ist. Das ist ja noch ein anderer Fall, nicht? Also, wenn man weggeht. Wenn der Arzt aber im Zimmer ist, während getrunken wird, heißt das auch Euthanasie. Und dann muss er auch ein Dokument ausfüllen und an die Kommission für Euthanasie schicken. Warum sage ich das jetzt? Also die Trennung dazu und dann, wenn man rausgeht aus dem Zimmer. Also ethisch sehe ich doch den Unterschied nicht. Deswegen sage ich das. Was ist der schwedische Patient, der hier den Arm gibt, wo man dann einspritzt? Also auf Verlangen des Patienten, er kann ja auch den Arm wegnehmen und sagen, nee, ich möchte nicht, das tut er ja nicht, er gibt den Arm. Und dann der Patient, der in der gleichen Situation das Getränk selber trinkt. Es gibt sogar Ärzte, die zwischen den beiden sich befinden, die sagen, wir machen hier den Baxter mit dem Produkt und der Patient muss dann also selber die Leitung offen machen, sodass also hier das Medikament fließen kann. Und da kann man diskutieren, hin und her, das sind technische Unterschiede, aber die Absicht ist doch die gleiche, oder nicht? Ich verstehe diese Trennung nicht und deswegen ist das für mich alles Euthanasie und so heißt es bei uns dann auch so. Also deswegen sage ich, Euthanasie muss gut definiert werden, Lebensbeendigung auf Verlangen des Patienten durch den Arzt mit medizinischer Verantwortung. Nicht? Also hier bei uns ist gut definiert.
Das ist eine Lebensbeendigung. Op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt door een arts die de medische verantwoordelijkheid had.
Ik würde gerne noch mal einen Schritt zurücktreten hinter die juristischen Fragen und hinter die Definitionsfragen, die Sie beide jetzt angesprochen haben. Lassen Sie es mich noch einmal ganz einfach fragen. Die meisten Ärzte werden Ärzte, weil sie Menschen gesund machen wollen. Warum machen sie das, was sie machen?
Ich probiere natürlich auch Leben
zu retten. Ich möchte auch Leben retten. Ich bin Krebsspezialist. Mein Auftrag ist erstmal, Leben zu retten. Aber ich bin nun in der Onkologie und das seit den 80er Jahren. Und die Hälfte der Menschen damals vor allem sind gestorben. Also 50% der Menschen damals mit Krebs starben. Und ich habe gesagt, Mensch, es wird nichts getan für diese Menschen. Und dann habe ich ganz konsequent mit verschiedenen anderen gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass hier eine Komfortzone geschaffen wird mit palliativer Hilfe. Das war dann der Begriff, den wir gefunden haben. Und dann haben wir vielen Menschen auf dem Weg helfen können, sodass sie nicht zu sehr gelitten haben in der Phase, wo sie unheilbar weiter mussten. Und wir haben dann gesehen, eine kleine Gruppe bleibt dann über, die trotz der guten palliativen Hilfe immer noch unerträglich leidet an der unheilbaren Krankheit. Und die Leute sagten immer wieder, nachhaltig, immer wieder freiwillig, Die haben uns angefleht, dass sie aus dem Leben gehen könnten. Sie konnten nicht sterben, konnten aber auch nicht mehr weiterleben. Das ist fundamental. Sie wollten und konnten in der unerträglichen Situation nicht mehr weiterleben mit dieser unheilbaren Krankheit. Was sagen wir dann als Arzt? Ich bin dazu nicht ausgebildet, ich kann sie nur heilen, sonst kann ich nichts tun. Da entzieht man sich doch seiner Verantwortung. Wenn man einen Menschen begleitet auf dem Krankenweg, bis zu palliativer Hilfe und wenn man dann sieht, dass der Mensch sagt, das hat gereicht, jetzt ist gut, dann kann ich doch nicht sagen, jetzt nee, geht nicht, du musst jetzt noch weiterleben. Nein, dann kann man doch vielleicht noch versuchen, etwas zu tun. Ich bin wirklich froh, dass wir das Euthanasiegesetz geschaffen haben. Es kommen immer wieder Leute aus Deutschland nach Belgien, um da bei uns Euthanasie durchzuführen, weil das belgische Gesetz das zulässt. Im belgischen Gesetz steht nicht, dass man Belgier sein muss. Dort steht schlichtweg, ein Arzt darf das machen, wenn die Patientenbeziehung da ist. Also es muss auch der behandelnde Arzt vom Patienten sein, der Euthanasie ausführt. Und es kommen also Leute aus Deutschland, die sagen, also ich bin terminal krank, ich möchte, dass sie mich weiter begleiten. Und wenn es soweit ist, dann möchte ich, dass sie auch bei der Euthanasie helfen. Ja, ich hoffe ganz einfach, dass Deutschland auch ein derartiges Gesetz bekommen darf.
Und das ist auch gebeurd. Dus het wordt tijd dat jullie ook een wetgeving in die richting krijgen.
Herr Merkel, wie oft begegnen Ihnen, wie oft sprechen Sie in Deutschland mit Ärzten, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Herr Distelmann sie jetzt geschildert hat, eine ähnliche Abwägung mit dem Blick auf ihre Patienten? Und was empfehlen Sie den Medizinern dann?
Ich habe früher relativ oft mit Ärzten gesprochen. Das waren die Zeiten, in denen ich selbst viel publiziert habe zu diesen Problemen. In jüngerer Zeit nicht mehr so viel Gespräche mit den Ärzten. Aber ich habe eine signifikante Antwort, die habe ich mehrmals bekommen, im Ohr noch, in Erinnerung. Dass Ärzte mir gesagt haben, im Ernstfall wissen wir schon, wie das geht, wie wir den Tod beschleunigen können, ohne uns in die Reichweite der Staatsanwaltschaft zu begeben. Und für mich war das der Hinweis auf zweierlei. Erstens darauf, auf etwas, was Wim Distelmans jetzt gerade auch gesagt hat, dass die moralische Unterscheidung zwischen Hilfe zum Suizid, wenn jemand nicht mehr kann, und aktiver Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen, weil der Patient sich selbst nicht angemessen töten kann mehr, auch solche Fälle gibt es ja, dass die moralische Unterscheidung unerkennbar wird, nicht mehr plausibel ist. Wenn es verständlich ist, dass ein Patient sein Leben nicht mehr erträgt, dann sollte es dem Arzt nicht bei strenger Strafe verboten sein, ihm dazu aktiv zu helfen. Das war das Erste, was ich aus der Antwort verstanden habe. Und das Zweite war, dass die Ärzte natürlich wissen, wie sie das Gesetz in Deutschland umgehen können. Dann sagt man halt, ich habe das einmal übrigens selbst erlebt, bei der Mutter meiner damaligen Lebensgefährtin, das ist lange her, die an Krebs gestorben ist. Und ich war mit meiner Freundin da, als die Frau starb. Der Arzt hat vorher mit meiner Lebensgefährtin, der Tochter der Patientin, geredet und kam dann dreimal hintereinander mit einer Spritze und hat ersichtlich eine schwere Morphiumgabe injiziert. Daraufhin ist die Frau eingeschlafen, beziehungsweise das Atemzentrum wurde gelähmt und sie hörte auf zu atmen. Das ist so etwas, was der Arzt vor sich selber und gegebenenfalls vor dem Staatsanwalt deklarieren kann, als das, was ich vorhin indirekte Sterbehilfe genannt habe. Das erforderliche Quantum an Morphin, um den Leidenszustand zu bekämpfen, dabei wissend, dass dieses Morphium jetzt aktiv die Atmung lähmen wird und das Leben beenden wird. Wir haben also in Deutschland eine bestimmte Art von merkwürdiger Unehrlichkeit. Aber wir haben andererseits, meine ich, Ärzte, die das gleiche moralische Empfinden haben wie die Ärzte in Holland und in Belgien. Warum wir in Deutschland so, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten, so neurotisch diese Frage diskutieren, das mag vielerlei Gründe haben. Ein Grund, der immer wieder genannt wird, ist die finstere Vergangenheit im 20. Jahrhundert, als unter dem Stichwort Euthanasie ein Massenmord seitens der Nazis an behinderten Menschen organisiert wurde. Das ist etwas, was die Diskussion mit einem schweren Schatten in Deutschland belegt. Aber wir haben die gleichen Probleme wie die Ärzte, oder unsere Ärzte haben die gleichen Probleme wie die Ärzte in anderen Ländern. Und das führt dann dazu, dass die Lösungen maskiert werden, die Diskussionen eher unehrlich werden und die moralischen Differenzierungen, die vorgeführt werden, nicht mehr einleuchten. Sie hören, dass ich in der deutschen Diskussion sozusagen Häresie verdächtig bin ich schon immer gewesen. Und ich bin das auch im Deutschen Ethikrat. Wir haben jetzt dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichts letzte Woche gekriegt. Das, lassen Sie mich das übersetzen, in eine normative Sprache, also Sprache von Ethik und Recht, das eigentlich nichts anderes tut, als zu sagen, generell gilt das Verbot, Natrium-Pentobarbital auszugeben an Ärzte zur Suizidhilfe. Generell gilt dieses Verbot. Es muss aber in extremen Fällen Notstandsausnahmen geben. Das ist richtig. Wir haben ein solches Prinzip in der Ethik wie im Recht. Sie dürfen niemanden, auch auf dessen Willen nicht, erschießen. Das liegt auf der Hand. Aber jetzt erzähle ich Ihnen einen Fall, der wirklich geschehen ist, der in dieser Diskussion in Deutschland eine gewisse Rolle gespielt hat. Das ist auch lange her, über 25 Jahre, war er in der FAZ zu lesen. Ein Autofahrer geriet mit seinem Wagen in einen schweren Unfall und wurde ausweglos zwischen massiven Stahlblechteilen eingeklemmt. Der Wagen fing Feuer, der Mann begann zu brennen. Dann gab es eine Reihe von Leuten, die haben versucht zu helfen. Niemand konnte dieses Feuer löschen. Einer von denen, der Fall spielte in Südafrika, hatte eine Pistole dabei und erschoss den verbrennenden Mann. Das ist ein Fall der gezielten aktiven Sterbehilfe, sogar ohne Willen des Verbrennenden. Der hat sich dazu nicht mehr geäußert. Und dieser Fall ist, und jetzt illustriert das mein Argument von vorhin, ist ein extremer Notstandsfall. Für solche Fälle haben wir moralische wie rechtliche Prinzipien, die Ausnahmekriterien formulieren. Und das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung nichts anderes gemacht, als zu sagen, in extremen Fällen des Leidens, wenn der Arzt dazu kommt zu sagen, dieser Patient kann sein Leben nicht mehr ertragen und er ist ohnehin in der Sterbephase, er kann nicht überleben, dann muss, oder anders, das Verwaltungsgericht hat gesagt, dann darf der Staat das nicht mehr ausnahmslos und bei Strafe blockieren, dass die Hilfe zum Suizid mit dem dafür angemessenen humanen Mittel, nämlich mit dem Natrium-Pentobarbital gemacht wird und nicht mit irgendetwas anderem, was dafür weniger angemessen ist. In diesem Sinne meine ich, ist das Bundesverwaltungsgerichtsurteil richtig gewesen. Wir haben aber in den deutschen Medien überwiegend eine kontroverse und gegenläufige Diskussion jetzt erlebt seither, und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Sie haben den kulturellen und historischen Hintergrund angesprochen, der die Debatte in Deutschland schwierig macht, vielleicht noch schwieriger als in anderen Ländern. Wir wollen ein bisschen die europäischen Länder vergleichen oder mindestens mal Belgien und Deutschland. Herr Distelmans, was, wenn man Belgien anguckt, immer erklärungsbedürftig ist, vielleicht können Sie es uns erklären. Wir sitzen hier in einem durch und durch katholischen Land, auch wenn die Zahl der Kirchgänger wie überall auch in Belgien zurückgegangen ist. Trotzdem, wir sitzen in einem Land, was tief katholisch gewirkt ist, in dem die katholische Rolle eine große Rolle spielt. Trotzdem haben Sie eine der liberalsten Regelungen. Wie passt das zusammen? Wie haben Sie das hinbekommen?
Das ist redelijk simpel. Die Christendemokraten haben in
Das ist recht einfach. Christendemokraten haben in Belgien Jahrzehnte die Mehrheit gehabt. Und 1999 dann, da war es anders. Also da war die Dioxinkrise. Da fand man, dass gezüchtete Hähnchen Dioxinreste hatten. Also es ist natürlich krebserregend. Und da, die Regierung damals, also es war dann antizipiert von der Bevölkerung, hatte also hier also da nicht genug gemacht, um das zu stoppen, da ist die Regierung gefallen. Und damals haben wir dann also die lila-grüne Liberale und Sozialisten und Grüne als Regierung bekommen. Und sie durften ewig nicht über ethische Fragen diskutieren, das war verbannt aus der Regierungsvereinbarung, aber jetzt kamen sie an die Macht und da haben sie gesagt, jetzt werden wir ethische Fragen auf die Tagesordnung setzen. Das war das allererste nach diesem Wandel. Und 4 Jahre hatten sie dann mit dieser Regierung in Belgien. Und das hat dafür gesorgt, dass das Euthanasie-Sette gekommen ist. Dank der Dioxinkrise für die Hühnchen haben wir jetzt also dieses Euthanasie-Gesetz. Hätten wir das nicht gehabt mit dem Dioxin, dann hätten wir also auch das Gesetz nicht. So einfach ist es.
Wäre das nicht gewesen, dann hätten wir die Wette auch nicht gehabt. So simpel ist es.
Die politischen Umstände müssen günstig sein. Trotzdem, das eine ist die Regierung, die dann ein solches Gesetz verabschiedet oder auf den Weg bringt. Das andere ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Die gesellschaftliche Akzeptanz, wenn ich es richtig verstehe, ist in Belgien da. Sonst wäre das Gesetz möglicherweise auch wieder rückgängig gemacht worden.
Absolut.
Ja, ganz und gar. Damals hat man hier auch natürlich Volksbefragungen gemacht, Untersuchungen. Und die große Mehrheit, über 80% der Bevölkerung, fand, dass wir ein Euthanasiegesetz brauchen. Und da kann man sagen, wie ist das denn möglich? Die Mehrheit der belgischen Bevölkerung ist doch katholisch. Ja, wie Sie halt auch sagen. Ja, ich kenne auch Leute, die katholisch sind unter meinen Patienten, aber das ist denen egal. Wenn ich unerträglich leide und halber krank bin, das hätte mein Gott nicht gewollt, dass ich so leide. Und ein Theologe hat dann auch mal gesagt, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und wenn es kein Geschenk mehr ist, dann kann man es auch zurückgeben. Es gibt also doch Elemente, die dazu führen in der Gesellschaft, dass eine Entwicklung entstanden ist. Das ist bei den Moslems noch nicht der Fall. Also da haben wir auch Kranke hier in Brüssel. Also viele, die auch muslimisch sind. Das ist eine Tabufrage noch. Aber in x Jahren, bin ich davon überzeugt, ist das auch anders. Man will nicht mehr aussichtslos leiden, sinnlos leiden. Das will der Mensch nicht mehr. Die Menschen verstehen auch das Folgende. Die Gesellschaft ist weltlicher geworden, aber auch Menschen, die noch wirklich tiefgläubig sind, immer weniger in den letzten Jahren. Es gibt noch tiefgläubige Menschen. Und auch diese sagen mir zum gegebenen Zeitpunkt der Euthanasie, dass sie froh sind, zu ihrem verstorbenen Ehepartner in den Himmel gehen zu können, also sich wiederfinden zu können, etc. Selbst die Tiefgläubigen sagen das. Und es ist also gesellschaftlich akzeptiert. Politisch ist es nicht so schnell gegangen, das ist aber oft so und wahrscheinlich auch in Deutschland so.
Ist nicht so schnell, das ist meistens so und das ist wahrscheinlich auch in Deutschland der Fall.
Wie schätzen Sie die Lage ein in Deutschland, Herr Merkel? Ist die gesellschaftliche Akzeptanz möglicherweise größer als, der, als bei, den, bei dem Gesetzgeber, den Gesetzgebern?
Ja, ganz gewiss ist das so. Die gesellschaftliche Akzeptanz für die Formen der Hilfe, ein nicht mehr erträgliches Leben zu beenden, also gegebenenfalls durch Hilfe zum Suizid oder in Extremfällen, wenn der Suizid für den Patienten unmöglich ist, solche Fälle gibt es, dann auch durch aktive Sterbehilfe. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist deutlich höher, das weiß man, als die Gesetzeslage es widerspiegeln würde. Also deutlich über 70% der Deutschen sind der Meinung, das sollte für solche extreme Ausnahmefälle ermöglicht werden. Die Kriterien müssen formuliert werden. Die Grundfrage und jeder Laie, jeder normale Bürger, jede Bürgerin weiß erstens, dass er oder sie sterben muss irgendwann und gegebenenfalls zweitens in der Situation sein kann, dass das Leben unerträglich wird. Und deswegen ist den Leuten diese Frage unmittelbar nahe. Und deswegen denken die intensiver und resonieren vielleicht auch differenzierter darüber als über viele andere politische Fragen, warum unsere öffentliche Meinung, die ein bisschen gespalten ist, so kann man das nicht sagen, aber jedenfalls die politisch korrekte offizielle Linie der Rechtspolitik vor allem, also Parlament und Regierung Und die Institutionen, die wir haben, von der Bundesärztekammer über die Patientenorganisation, die es in Deutschland gibt, bis zur Organisation der Palliativmediziner, warum die alle einhellig der Meinung sind, das ist immer verwerflich, jemandem zu einem möglichst schmerzfreien Tod zu verhelfen, ist mir offen gestanden rätselhaft. Und nur die Erklärung mit der finsteren Geschichte des 20. Jahrhunderts in Deutschland reicht dafür eigentlich nicht aus. Es gibt eine merkwürdige Art von Scheinheiligkeit in dieser Diskussion. Die Fragen müssen einfach ganz klar gestellt werden. Erstens, ist es denkbar, dass eine Leidenssituation eintreten kann, die das weitere Fortleben für den Betroffenen unzumutbar macht und unter allen moralischen Kriterien unzumutbar macht? Und zweitens, wenn es so etwas gibt und wer glaubt, das gäbe es nicht, der möge sich an meinen verbrennenden Autofahrer aus dem Beispiel von eben erinnern. Es gibt Situationen in der Klinik, in der das Leiden eines Menschen so wenig erreichbar ist wie ein verbrennender Autofahrer in seinem Auto. So etwas gibt es. Es wird nämlich in Deutschland gerne, und jetzt liefere ich Ihnen eine Erklärung für die schiefen Diskussionen, vor allem von Palliativmedizinern. In Deutschland wird immer gesagt, wir können das heute. Wir können alle Schmerzsituationen beherrschen. Erstens stimmt das nicht. Und zweitens ist es eine Verwechslung von Leid und Schmerz. Leiden eines unerträglich gewordenen Lebens besteht nicht nur in Schmerzen. Natürlich ist der Schmerz ein ganz zentraler Punkt im Leiden. Aber das Erleben sozusagen der eigenen Auflösung, der Auflösung des eigenen Körpers, von Zuständen, die man selber als für sich unwürdig empfindet. Von außen hat niemand über die Würdigkeit von Lebenszuständen anderer zu entscheiden. Aber für sich selber kann man so etwas als unwürdig empfinden. Natürlich gibt es so etwas und das sind nicht nur Schmerzfragen.
Herr Merkel, Sie sprechen über extreme Ausnahmefälle und Sie argumentieren für extreme Ausnahmefälle. Herr Distelmans hat eingangs die Zahl von 2% aller Todesfälle in Belgien im Jahr genannt, die durch Euthanasie zustande kommen. Das sind, glaube ich, Zahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 1800, 1900 Fälle im Jahr. Ist das aus Ihrer Sicht eine große Zahl? Kann man da noch von extremen Ausnahmefällen sprechen?
Also es ist jedenfalls eine größere Zahl, als ich glaube, dass sie in Deutschland anfiele, wenn man das ehrlich handhaben und zulassen würde. In den meisten Fällen geht es mit einer Hilfe zum Suizid, die, wie gesagt, in Deutschland, wenn sie nicht geschäftsmäßig betrieben wird, also das ist ein echtes Problem, dass die Ärzte davon eigentlich alle erfasst werden, zulässig ist. In den meisten Fällen können Sie also helfen, entweder durch indirekte Sterbehilfe, Steigern der Morphingaben oder durch Hilfe zum Suizid. Und die Fälle der gezielten aktiven Sterbehilfe durch Injektion von 2 Spritzen, die erste Spritze schläfert den Patienten ein, die zweite tötet ihn dann, wenn er schläft. Diese Fälle dürften deutlich seltener sein als 2% aller Sterbefälle. Aber bei Wim Distelmans ist es ja so, dass er sagt, für ihn spielt diese Differenzierung keine moralische Rolle. Ob man zum Suizid aktiv hilft oder die Spritze aktiv gibt, welcher moralische Unterschied besteht da? Und ich neige dazu, ihm Recht zu geben. Man kann in juristischer Hinsicht allerlei Dinge diskutieren. Ob wir symbolisch eine Norm verteidigen müssen, die sagt, töte nicht aktiv deinen Mitmenschen. Und ob das sozusagen dann in dieser Perspektive etwas ganz anderes ist, als dem Mitmenschen den Suizid zu ermöglichen. Dann tötet er sich immerhin selbst. Darüber kann man diskutieren, also über symbolischen Normenschutz, so würde ich das formulieren. Aber moralisch ist die Differenz tatsächlich schwer zu sehen. Ich glaube nur, wenn wir in Deutschland das ehrlich handhaben würden, dass wir deutlich weniger Fälle als 2% aller Sterbehilfefälle, Todesfälle hätten, die über wirkliche, echte Sterbehilfe liefen und dass das wirkliche Ausnahmefälle, auch extreme Ausnahmefälle blieben. Nur sollten wir anerkennen, dass es solche Ausnahmefälle gibt. In Deutschland wird das einfach nicht gemacht. Die Ärzte sehen das und erkennen das an und flunkern sich am Gesetz vorbei.
Herr Distelmans, eines der zentralen Argumente der Gegner oder eines der Argumente, die man immer wieder hört in der Debatte, ist, wenn die Tür erst einmal auf ist. Bei Ihnen ist die Tür seit 2002 auf. Hat die Zahl zugenommen? Und wie erklären Sie die, auch in den Augen von Herrn Merkel, der grundsätzlich mit Ihnen einig ist, relativ hohe Zahl?
Ich weiß nicht, ob das Tantal gegrüht ist. Das Tantal geregistrierte Euthanasie ist zugenommen.
Ich weiß nicht, ob die Zahl größer geworden ist, aber der registrierte Euthanasie, die ist größer geworden. Anfangs war es so, auch in den Niederlanden scheinbar, die Ärzte sind nicht geneigt, wenn sie Euthanasie durchführen, das zu registrieren bei Euthanasiekommission, weil man nicht gern kontrolliert wird als Arzt. Als das Gesetz begann in den Niederlanden, gab es 20% der Ärzte, welche geschätzte registrierte Euthanasie gegeben haben. Jetzt haben wir 100%. In Belgien war das auch so. Am Anfang haben nur wenig Ärzte gesagt, wir haben Euthanasie gemacht. Und also selbst als es Gesetz war, man ist nicht zur Euthanasie-Kommission, weil man dann schaute, ob denn auch alles dann angemessen durchgeführt würde. Und die Ärzte wollten nicht kontrolliert werden. Im Laufe der Jahre aber haben die Ärzte verstanden, dass es besser ist, sich registrieren zu lassen, wenn man Euthanasie gegeben hat, weil wenn mal eine Klage kommt gegen die Ausführung der Euthanasie, dann kann der Arzt sagen, das ist registriert mit der Kommission und wenn dann das gutgeheißen wurde von der Kommission, dann hat man entsprechend dem Gesetz gehandelt und dann ist das also direkt ad acta zu legen. In den letzten Jahren hat also eine Zunahme der registrierten Euthanasie stattgefunden, aber die absolute Zahl muss nicht unbedingt darauf sein. Wir sind jetzt in einer Plateauphase im letzten Jahr, also ist es in diesem Jahr genauso wie im letzten Jahr und wir vermuten einfach, dass alle Ärzte, die Euthanasie geben, dann das jetzt auch registrieren. Also wir haben den Eindruck, dass wir so beim Plateau angekommen sind, wo es bleibt. Was natürlich nicht heißt, dass es sein kann, dass noch mehr Menschen anfragen und dann auch bekommen, weil die Leute immer mehr verstehen, dass sie das Recht zumindest haben, um also Euthanasie zu ersuchen. Das war nicht immer so. Es gibt ja auch noch immer Gründe und Bedingungen. Man muss also selber anfragen können und selber anfragen. Man muss unheilbar krank sein. Und es kann also nicht jeder einfach so Euthanasie anfragen. Es gibt auch solche, die also unzurechnungsfähig sind und so weiter. Dann geht es nicht. Aber das kollektive Bewusstsein bei der Bevölkerung in Belgien ist zunehmend so, dass die Menschen sagen, ich weiß, ich habe das Recht, die Notbremse zu ziehen. Ich darf darauf ersuchen. Und viel mehr Menschen kommen zum Arzt dann auch mit der Frage, ich möchte, wenn ich terminal krank werde und dann sehe, die Grenze ist erreicht, dass es passiert. Und dann muss der Arzt darauf eingehen oder nicht, dass er dann die Willenserklärung schon macht oder nicht. Aber wir haben jetzt das Euthanasiegesetz und da komme ich zu dem Fall, der hier angeführt wurde. Die Tatsache, dass die Menschen wissen, es gibt eine Notbremse, gibt Ruhe. Es gibt den Leuten Ruhe, denn sie sagen, ich weiß, ich kann das anfragen. Irgendwann. Und das reicht, um jetzt weiterzuleben. Und in einigen Fällen kann es das Leben sogar verlängern, weil man weiß, ich kann ja also um Euthanasie bitten. Das beste Beispiel ist Marieke Verfochte, unsere Topsportlerin. Die hatte vor über 10 Jahren um Euthanasie gebeten und sie hat dann also gesagt, wenn es unerträglich wird, dann kann ich danach fragen. Aber weil ich also weiß, dass ich es kann, frage ich nicht, nicht. Und also wir sind jetzt schon ein Dutzend Jahre später. Und Marieke ist immer noch da.
Als ich ooit ondraaglijk word, weet ik dat ik het kan vragen. En dus ga ik verder.
Danke Ihnen, Herr Distelmans, für diese eindringlichen Schilderungen. Wir müssen langsam zum Ende kommen, Herr Merkel. Ich würde Ihnen gerne eine Schlussfrage stellen. In Belgien hat der Gesetzgeber, wenn man das so sagen darf, noch einmal nachgelegt. Seit 2 Jahren gilt die aktive Sterbehilfe, die Erlaubnis für aktive Sterbehilfe in Belgien auch für Minderjährige, und zwar unabhängig welchen Alters. Verstehen Sie dass es Reaktionen gibt und dass es Menschen gibt, die sagen, das geht uns zu weit?
Ich verstehe das, natürlich. Ich glaube, jeder versteht das, dass das ein besonders heikler Fall ist. Der andere besonders heikle Fall ist Sterbehilfe wegen schwerer Depressionen. Dass jemand also nicht physisch krank ist und sterben muss, sondern schwer, wie man früher gesagt hat, endogen depressiv, aber untherapierbar depressiv ist. In beiden Fällen haben wir besonders schwierige Probleme. Ich würde es aber für unfair halten und in diesem Sinne für ungerecht, zu sagen, wer mit 25 Jahren terminal krebskrank ist und schwerstleidend und sterben muss, dem dürfen wir das Leiden ersparen, dürfen ihm helfen zu sterben. Wenn er aber 15 Jahre ist, also 10 Jahre jünger, dann nicht. Dann muss er gnadenlos bis zu Ende leiden, weil er noch nicht einwilligungsfähig ist. Das würde ich in einem groben Maße für unfair und damit ungerecht halten. Aber man muss sehen, dass das besonders schwierige Fälle sind und die Klärung der Kriterien des Unerträglichen für alle vernünftigen Außenstehenden plausibel sein muss.
Herr Merkel, Herr Distelmann, schwierig sind die Fragen und schwierig bleiben sie. Lösen können wir sie sowieso nicht, aber wir danken Ihnen ganz herzlich für diese ernste und interessante und tiefgehende Diskussion. Ganz herzlichen Dank.